entsteht was. Ja, und weg wäre die Welt, genau.
So wie ich das Internet hatte.
Ja,
gleich die Welt.
So Außerirdische, die die Erde kennenlernen wollen und sich das Internet da erstmal vorknüpfen, die müssen ja auch denken, was.
Die denken sowieso, ne, komm, fahren wir wieder.
Man mag ja gar nicht drüber reden, aber es ist immer noch das Hauptthema. Die Feuerwehrleute in Fukushima.
Echt? Was machen sie denn? Ich hab
mit Wasserwerfern die Abklingbecken kühlen.
Oh ja, was?
Es ist irgendwie schon, also ich meine, mir tun die armen Puschel da leid, weil die ja nun wirklich völlig verstrahlt werden. Und die Frage ist immer noch, angeblich sind ja alle freiwillig dahin. Und die Frage ist, wie freiwillig kann man dahin?
Nach den Japanern traut man sowas zu, ne?
Ja,
ich meine, die haben sich auch freiwillig auf
Flugzeuge gestürzt.
Auf Flugzeuge gestürzt, auf Flugzeuge
gestürzt, ja.
Insofern, man wundert sich eigentlich eher, dass nicht alle 130 Millionen Japaner, die 122 Millionen.
Weil jeder mit einem Eimer dahin läuft, oder was? Ja.
Kühlschrank geplündert, Eiswürfel mitgebracht.
Naja, aber ich meine, das ist da, hat da schon Tradition,
wird sich für sagen.
Aber wie gesagt, ich fand es immer sehr interessant, dass in den ganzen Nachrichtensendungen immer die angeblich Freiwilligen und angeblich haben die sich freiwillig gemeldet. Also entweder können die das nicht glauben oder sie haben irgendwie gut unterrichtete Greise, die da was anderes behaupten, ich weiß es nicht.
Ich denke mal, es wird eine Frage des Preises gewesen sein. Willst du da hingehen, wir verdoppeln dein Gehalt?
Wir verdoppeln,
verzehnfachen,
das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Lebenslange Rente für die Familie, was weiß ich, keine Ahnung.
Es ist ein Himmelfahrtskommando. Die haben da Strahlungswerte, die sind, zumindest nach dem, was man hier so hört, jenseits von Gut und Böse.
Kein Tag versauen,
ja. Ja. Und also normalerweise ist so, die Strahlungsbelastung wird so in Millisievert gerechnet. Und da sind Sievert, also das sind tausendfache Werte. Also das ist so wie praktisch jede Minute einmal ein Thoraxröntgen oder so.
Ja, sie müssen die Leute wohl sehr schnell wieder rausziehen. Die können dann
das ist immer so
Werke,
ja, genau,
und dann müssen sie halt wieder weg. Ja. Aber die Frage ist, was machen sie dann mit denen? Also wenn sie dann weg sind, können die dann zwei Stunden später wieder eingesetzt werden?
Ja, eben oder nicht.
Wie funktioniert denn das?
Wäre
die
entstrahlt
irgendwie oder was? Keine Ahnung. Das
ist alles sehr seltsam.
Kann man da dekontaminieren?
Ja, ja, man kann ein bisschen kann man dekontaminieren. Also die Leute werden also abgeduscht, also das, was oberflächlich an dir dran ist, an Staubfett, was auch immer, was da ist, das kommt dann weg. Aber das, was du eingeatmet hast, das, was sich sozusagen an Strahlung schon in dir manifestiert hat, das kriegst du ja auch nicht.
Die können ja so Apnoe-Taucher dahin schicken, die 7 Minuten die Luft anhalten können. Dann.
Ja. Das können die aber nicht, wenn die gleichzeitig noch versuchen, irgendwelche Abklingbecken abzukühlen. Jetzt haben sie ja offensichtlich es wohl geschafft, wieder Starkstromleitung dorthin zu legen und versuchen jetzt wieder die ursprüngliche Kühlung in Gang zu setzen.
Wobei noch nicht ganz klar ist, ob da noch was ist, was man in Gang setzen kann.
Ja, das frage ich mich nämlich auch, weil wenn das alles praktisch verschmolzen ist,
ja, wie willst du das nicht vorher nachgucken können?
Die machen
die Pumpe, die man anschließen will, überhaupt noch da
ist. Ja, ja, das ist schon irgendwie,
also ja, meine, wenn man Strom hat, ist schon mal eine gute Sache, oder?
Ja.
Weil da kann man eine Menge Sachen mitmachen. Radio, Grillen und alles mögliche. Ja.
Radio, Fernsehen.
Man, ohne ist es schon echt ein Witz, oder? Ich meine, haben sie 4 von diesen Atomblöcken, dann haben sie keinen Strom.
Ja. Das ist bescheuert. Sie haben mir dann wirklich zugegeben, gegen Erdbeben haben sie das sicher gemacht, aber nicht gegen Flutwellen. Und hallo, die sind an der Ostküste der Insel. Was könnte da wohl mal passieren? Da könnte ja vielleicht mal eine Flutwelle kommen. Weil Tsunamis sind ja nicht...
Ja, andererseits, jetzt ja. Bei Tageslicht betrachtet, was da über die hereingebrochen ist mit der Stärke des Erdbebens und der Wucht der Flutwelle, was hätten die da hinbauen sollen, um das Kraftwerk zu schützen? Die hätten es nicht hinbauen sollen. Ich glaube, das wäre das Einzige,
was wirklich passiert. Die Frage ist halt wirklich, kann ich in einem Land, das mitten auf der Grenze der pazifischen und eurasischen Platte ist, also wo praktisch alle Nase lang ein Erdbeben stattfindet, kann ich da 54 Atommeiler hinstellen? Das ist die Frage, die man sich stellen muss.
Klar kannst du hinstellen. Ist, ja.
Was hast du davon?
Ja, und das ausgerechnet das Land, in dem Hiroshima und Nagasaki
da so das ist ein bisschen umgeht. Schon so eine Sache, gell?
Also ich meine, das so atomgläubig zwei. Oder...
Ich glaube, das sind gar nicht mal so. Also ich glaube, die Stimmung in der Bevölkerung ist wahrscheinlich schon eher anders.
Spätestens jetzt
sowieso, aber... Ja, wenn jetzt am Wochenende der Wind wieder dreht und das schon nach Tokio bläst, dann freuen die sich auch alle, wenn da 35 Millionen Leute verstrahlt werden. Das ist ja nicht so wie in Tschernobyl, wo da irgendwie, was waren das, 800.000 in dem Großraum da waren und wo das praktisch in der Pampa da ist, wo nichts los ist.
Da muss eh keinen stören.
Ne? Ja, so ungefähr.
Ja, das ist halt auch, du kannst die Leute nicht evakuieren, du kannst nicht 40 Leute oder 30 Millionen Leute, die da
im
Umland leben, kriegst du, wo willst du denn hintun?
Ja, nicht nur, wo willst du hin, wie, in welcher Zeit willst du die wegkriegen? Die haben mal gesagt, selbst wenn die mit optimalen Bedingungen per Flugzeug die Leute evakuieren würden, das würde anderthalb Monate dauern. Ja. Und was ich dann auch ziemlich interessant finde, da wurde dann mal richtig gut abkassiert. Also die haben natürlich dann jetzt, wie das ja so ist bei den Fluggesellschaften, wenn du jetzt spontan einen Flug brauchst, ist der richtig teuer. Hm. Also ein Flug Tokio-München, 7.000 Euro.
Erste Klasse mit Massage.
Nee, nichts Erste Klasse mit Massage. Business, noch nicht mal Business Class wahrscheinlich. Hm. Tja. Und die Lufthansa sagt, ja, das ist unser normaler Tarif, so viel kostet es halt.
Klar, wenn man von jetzt auf gleich einen Flug haben will,
ja, kostet ein bisschen was.
Genau.
Da kann man vor drei Monaten schon mit der 380 fliegen, oder? Mit der großen.
Davon. Ja, das rechne doch mal aus. Wie viele Leute passen da rein? 500?
Ich, keine Ahnung, aber könnte...
Das heißt, komm,
wenn
die nur einmal fliegen mit 500 Leuten und jeder zahlt 5.000 Euro... Ja. Das sind 2,5 Millionen.
Ich glaube, ich mache eine Fluggesellschaft auch.
Ich glaube auch. Und dann fliegst du nur immer von Krisengebiet in die Heimat und verlangst Schweinepreise. Die haben ja jetzt vom investigativen Journalismus her betrachtet auch einen sehr interessanten Versuch gemacht. Da ist ein Reporter mit einem Kameramann mit so einem Flüchtlingsboot von Afrika nach Italien übergesetzt. Im Nachhinein haben die natürlich auch gesagt, das war ja absoluter Wahnsinn. Das ist ja schon auch ein bisschen Richtung Himmelfahrtskommando. Weil normalerweise rechnen die mit, was weiß ich, 17 Stunden Überfahrt dauern. Das hat aber wohl alles in allem über 35 Stunden gedauert und alles sehr schwierig. Und du musst überlegen, die Leute zahlen da echt ein Schweinegeld, betteln sich überall das Geld zusammen, damit die für diesen, auf diesem windigen Kahn da nach Italien gefahren werden. Und was passiert? Die kommen in Abschiebelager nach einer Woche ab in die Heimat.
Ist das so?
Das ist so, ja.
Also das Problem ist wohl, dass da viele...
Wenn sie überhaupt ankommen.
Ja. Den Reisepass ins Meer schmeißen und du weißt gar nicht mehr, in welches Heimatland sonst sie
abschieben.
Wenn du das nicht weißt, wird es schwierig.
Ist klar. Nee, es ist ja dann auch so, wenn die werden ja damit Versprechen gelockt, nach dem Motto, ja, dann kannst du arbeiten, kriegst Geld und kannst deine Familie unterstützen. Und das funktioniert ja noch nicht.
Ja, es funktioniert in einem von 10.000 Fällen und an diesen einen Fall klammern sich dann
alle.
Die Lotto spielen. Was man ja verstehen kann. Ich meine, was wird unser eins machen, wenn er da unten
keine Chance hat? Ich sag nochmal, das ist, was viele Leute sich irgendwie gar nicht vorstellen. Jeder, der irgendwo zu Hause ist, der möchte da doch eigentlich, der kennt man von sich selbst, möchte eigentlich eher bleiben. Also der Mensch ist, glaube ich, eher ein sesshaftes Lebewesen. Also Heimatgefühle, das ist durchaus eingebaut.
Also jedenfalls mal lieber als irgendwo ungewiss hingehen. Und
wenn die da, wo sie sind, eine einigermaßen akzeptable Chance hätten, würden die nie so ein Risiko eingehen oder überhaupt das versuchen. Glaube ich nicht. Also vielleicht ein paar, aber doch längst nicht so viele. Das heißt also, es ist doch viel sinnvoller zu sagen, statt hier zu sagen, hier komm, Schotten dicht und lass keinen hier rein und da richtig Geld für auszugeben. Auch noch. Na, hier kommen wir stecken das Geld doch lieber in die Länder rein, dann geht es denen da besser, die fühlen sich besser, die bleiben dort.
Wie steckst du denn aber das Geld in die Länder rein?
Ja, das Problem ist doch, wenn im Augenblick hier bei uns Entwicklungshilfe stattfindet, dann wird doch immer wieder überlegt, wie können wir das so machen, dass möglichst viele deutsche Unternehmen davon auch noch profitieren.
Ja.
Das ist das also, was wird sein? Es werden Großprojekte sein. Also es wird gar keine Hilfe. Ja,
das kannst du doch sehen, kannst du das doch eigentlich nicht so sagen. Ich meine, weil das läuft doch sehr viel über diese NGOs und die haben doch schon eine andere Agenda als jetzt Großprojekte für die Industrie.
Weiß ich nicht, ob das wirklich über die läuft. Es läuft, ich meine, oder es läuft direkt in die Kassen von
irgendwelchen Leuten wie Muammar, zum Beispiel,
Gaddafi oder weiß der Kuckuck
was. Ja, das ist halt die andere Gefahr. Ich meine, dass du halt da viele solche Staaten hast. Ich meine, da steckt man das Geld ins Land rein. Ja, ich meine, da steckst du es in die Elite dann rein oder in die, also
zumindest
die Leute, die an der Macht sind halt eben. Also Elite würde ich es gar nicht nennen.
Nee, nicht wirklich.
Aber ich meine, die treibt ja manchmal merkwürdige Blüten, diese Entwicklungshilfe, wenn dann die Hähnchenabfälle, weil hier nur Hähnchenbrust gegessen wird und der Rest dann halt gesagt wird, okay, subventioniert nach Afrika, und dort dann halt die Hähnchenlandwirtschaft völlig einbricht.
Ja. Die Hähnchenlandwirtschaft.
Ich baue hier Hähnchen an. Es ist aber genauso, zum Beispiel hier, auch der völlige Hirnriss, Altkleidersammlung hier. Also diese Container, die da überall rumstehen. Das sind kommerzielle Unternehmen, die betreiben. Da steht zwar Rotkreuz oder sonst irgendwas drauf, weil die das wohl in deren Namen machen. Aber im Endeffekt sind das kommerzielle Unternehmen, die nichts anderes machen, als das Zeug einzusammeln. Dann sortieren die, das ist gut, das ist schlecht. Also im schlechten Zeug machen sie irgendwelche Decken und, und Putzlappen. Und das gute Zeug verscherbeln die. Und zwar containerweise. Und zwar wohin? Na, nach Afrika zum Beispiel. Das ist ein sehr großer Markt. Und machen die dortige Textilindustrie kaputt. Also so viel zum Gutmenschentum, wo Leute denken, oh, ich tue was Gutes, ich tue was in die Altkleidersammlung, hey, super.
Ja, was machst du jetzt mit deinen Altkleidern?
Ich schmeiß sie weg.
Echt?
Ja.
Du schickst sie gleich nach Afrika. Du verkaufst sie selbst.
Verkaufst sie auf eBay,
ja. Ja, das ist halt manchmal schwer, ich meine, wenn du irgendwie schöne Sachen hast, weil ich meine, da denkt man ja doch noch vielleicht eine Altkleiderkammer oder so, da gibt es ja doch dann Leute, eBay? Die vielleicht sich noch...
Ja.
Vorhin stimmt, eBay wäre eine Option, ja.
Gibt wohl nichts, was ich bei eBay nicht verkaufen lässt.
Ja, doch. Also die Zeit, die...
Okay, gebraucht
Unterhosen. Ja, je nachdem von wem, sind die vielleicht wieder interessant. Nein, aber ich glaube, die Goldgräberstimmung ist natürlich auch schon lange vorbei. Also wo wirklich dein Sperrmüll da
verzweifelt. Das ist schon eine Weile her, dass ich das gelesen habe, aber da ging es um kaputte Handys, die halt...
Ich habe mal eins verkauft für 10 Euro.
Ach, du warst das.
Ja.
Deswegen funktioniert es.
Ja. Ja, aber ich meine, es gibt auch immer noch Deppen. Also das beste Beispiel ist jemand, der einen IKEA-Gutschein für 50 Euro für 64 Euro ersteigert hat. Das ist schon ziemlich dumm.
Vielleicht sammelt er die.
Ich weiß ja nicht. Ich würde was anderes sammeln.
In 120 Jahren dahin zu gehen und zu sagen,
ich hätte gerne mal Ihren Laden gekauft.
Das fällt mir ein, habe ich noch jetzt die Woche, oh, das kriege ich aber nicht mehr zusammen, so eine Geschichte gelesen mit einem, der ein Sparbuch gefunden hat.
Von 1800 irgendwas.
Vom Opa, der das irgendwie damals gemacht hat und die Banken haben sich natürlich geweigert und die haben aber vor Gericht verloren, mussten echt richtig fett zahlen.
Zinsen,
ja. Ja. Aber kriege ich jetzt keine Zahlen und nichts mehr genau zusammen.
Wo hast du das denn gelesen? Wir haben doch hier Recherche.
Auf meinem Wege durchs Internet,
ja.
Kurz vorm Ende.
Opa Sparbuch Urteil. Mal gucken, was wir dazu finden unter Opa Sparbuch Urteil.
Ob es jetzt der Opa war, ich meine, es wäre der Opa.
Ja,
mein Opa war es leider nicht.
Nee. Nee. Auch alte Sparbücher beweisen Forderungen. Also das Oberlandesgericht.
Ja. Ja, ich war halt nicht mein Opa, das ist das Schlechte an der Sache.
Alte Sparbücher verjähren nicht, sagt das Urteil. Mhm.
Ja. Ja, ist gut zu wissen.
Mhm. Das ist ja echt fast so ein Spruch wie alte Liebe rostet
nicht. Ah, hier steht es. Eine Bank kann sich bei vergessenen Sparbüchern nicht einfach unwissend stellen. Insbesondere kann sie nicht einwenden, keine Kontounterlagen mehr zu haben. Mit dieser Begründung verurteilte das Oberlandesgericht Frankfurt, nun eine Bank Guthaben und Zinsen für ein Sparkonto auszuzahlen, auf dem es seit über 50 Jahren keine Bewegung mehr gegeben hat.
Ah ja, und das viel? Hat 55 Jahre, ich meine, je nachdem, wie viel da drauf
ist. Das war jetzt von, die Bank muss jetzt, das ist sehr schön. Die Richter ließen einen Sachverständigen, das war sehr schön. Im Fall ging es nicht bloß um ein vergessenes Konfirmationsguthaben, vielmehr wies das Sparbuch als letztes Guthaben 106.000 D-Mark aus. Der Sohn und Erbe eines Verstorbenen fand das Sparbuch im Nachlass und legte es der Bank zur Abrechnung vor. Das Geldhaus bestritt jedoch die Echtheit des Sparbuchs und berief sich darauf, nach so langer Zeit seien keine Unterlagen mehr vorhanden. Die Richter ließen einen Sachverständigen prüfen, ob das Sparbuch echt ist. Der Experte fand keine Anhaltspunkte für eine Fälschung. Somit sei das Sparbuch eine taugliche Beweisurkunde, befand das Oberlandesgericht Frankfurt. Es sei dann Aufgabe der Bank, diesen Beweis zu erschüttern. Wenn die Bank Unterlagen über offene Guthaben nicht aufbewahre, ist das ihr Problem. Die Bank muss jetzt die 106.000 D-Mark ordnungsgemäß verzinsen und in Euro auszahlen. Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Urteil vom 16.02.
Und was kommt dabei raus? Steht das auch dabei?
Das stand jetzt nicht dabei.
Schätzungsweise.
Ist immer so, wenn du das jetzt rechnest, es gab mal früher, gab es ja für Sparbücher richtig einigermaßen Zinsen, ich meine, heute gibt es ja nichts mehr dafür, aber selbst wenn du pro Jahr 2% Zinsen kriegst, sind das bei 50 Jahren so Verdopplungen. Ja.
Boah.
Schon nicht schlecht. So
ja,
200.000 Mark oder 100.000 Euro würde ich jetzt auch nehmen.
Okay. Das wäre schon eine Vervielfachung. 50.000 Mark war doch die Rede.
Nee, 106.000 D-Mark.
Ach so, okay. Ja, kann man was mit anfangen.
Ich müsste nur, wer tut 106.000 Mark auf ein Sparbuch?
Ne, vor 50 Jahren.
Ja, früher hat man, da gab es ja noch nicht die Derivate und so ein Zeug.
Da gab es ein Sparbuch oder die Socken, ne?
Ja, oder, ja, stimmt.
Und ich meine, wenn du jetzt das Geld in den Socken nach 50 Jahren gefunden hättest, muss man das doch hätte haben wollen, ne? Ob man das eigentlich noch umgetauscht?
Der hätte sich jedenfalls nicht verzinst. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube schon, bei der Bundesbank oder so war das nicht so, dass man da noch ewig...
Weiß nicht, wenn du 106.000 D-Mark da jetzt anschleppst, die werden wahrscheinlich auch erstmal vor Gericht ziehen.
Tja, genau, erstmal ist es nicht echt.
Genau.
Gar nicht echt.
Ja, das kann ja nicht alles echt sein.
Aber ich habe auch noch ein paar Münzen irgendwie gefunden neulich. Mal gucken, ob ich noch umtausche eines Tages oder ob ich vielleicht warte, ein bisschen mehr so Pfennig und Mark Dinge.
Ich glaube, da gab es zu viele davon.
Mal sauber gemacht, unter dem Schrank geputzt.
Ne? Ja, wo es halt Geld zusammenkommt. Aber es ist, die haben ja mal, wirklich sozusagen nachgerechnet, weil man ja schon weiß, wie viel Geld in dem Moment im Umlauf war. Und das ist noch Milliarden, die nicht umgetauscht worden sind. Die dümpeln
Milliarden. Irgendwo. Milliarden. Ja. In solchen Flaschen vielleicht, oder? Kann man sich noch erinnern an diese Flaschen?
Oder Spaß.
Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch...
Die Pfennigflaschen, meinst du jetzt sowas? Wo dann die Frauen ihre Ballettschuhe, nee, die Hochzeitsschuhe, sowas von bezahlt haben?
Ja, oder halt, weil wo man einfach das Kleingeld reingeschmissen hat, bis irgendwann das Ding mal voll war und dann...
Dann hat man sich für 3,80 Euro einen Lutscher gekauft, oder was? Das ist erstaunlich so viel, da kommt eine ganze Menge...
So eine Asbach-Flasche.
Ja, genau, diese großen
25-Liter-Flaschen.
Das war schon ein bisschen Geld dann.
Weißt ja, gibt es so Magnum und oben drüber gibt es irgendwie noch Imperator und Nebukadnezar und...
Stimmt.
Gab's das gestern. War ja nicht der Imperator, das ist ja der
Darth Vader. Den gab es gestern, den
ja.
Teil 1.
Nein, Teil 4.
Episode 4.
Episode 4.
Teil 1 von den ersten dreien.
Episode 4.
Ja.
Episode 4.
Das guckt ihr euch an, ja?
Ich hab's verpasst.
Ich hab's auch verpasst. Irgendwie nur den Anfang jedes gesehen. Mal
bisher. Ja, ich hab noch gestern noch ein Interview gemacht, Marktforschung zum Thema Datenbank. Oh, aber das stinkt langweilig.
Interessant erzählt.
Ja, ja, es ist halt, dass eine Firma winzig weich versucht, auf dem Enterprise Resource Planning Markt Business Intelligence mit dem Azure Cloud bla bla, schlag mich tot, SQL Server anderen die Butter vom Brot zu nehmen. Und ich habe da so meine Zweifel, meine leisen.
Können wir nicht viel zu sagen.
Ja. Was ist denn für dich verbirgt sich hinter dem Stichwort Business Intelligence? Na,
wird ja, mich auch gefragt. Ja, da kann ich schon was anfangen.
Ja,
so Data Warehouse und
ja,
so hat eben die Stelle.
Ja doch Bescheid,
Business Intelligence ist für mich Sachen teurer verkaufen, als man sie eingekauft hat. So, dass auch noch was hängen bleibt.
Ja, das war,
Business Intelligence.
war der Witz von dem Typen, der in der Stadt seine alte Grundschullehrerin trifft und sagt, na, was ist denn aus Ihnen geworden? Ja, ich habe eine große Firma, es läuft alles richtig gut. Was, Sie waren doch in Mathe immer so schlecht? Also überhaupt kein Problem, ich kaufe Sachen für 3 Euro ein und verkaufe sie für 5 Euro und von den 2% Gewinn lebe ich. Ja. Man muss nur an der richtigen Stelle falsch rechnen, glaube ich. Dann funktioniert das auch. Ja, und da ging es halt rum. War totlangweilig. Aber es ist gut, wird immer gut bezahlt.
Apropos totlangweilig, gibt es heute Kaffee?
Ich habe welchen dabei.
Du auch?
Ich bin immer da
selbstversorgend. Der kluge Mann baut vor, Business Intelligence eben.
Ja, das ist die. Nein, das ist eher die Coffee Intelligence. Das ist einfach, man braucht das, sonst wird es nichts. Ja. Was ist denn jetzt eigentlich? Es gibt ja so Aussagen, dass jetzt wegen dieser Katastrophe in Japan, weil ja jetzt dann deren Wirtschaft brach liegt, der Verbrauch an Erdöl ja dramatisch zurückgeht, jetzt die Preise auch wieder sinken.
Ja, stattdessen sind sie hochgegangen. Ja, ich habe gestern oder vorgestern getankt, so toll wie nie.
Sind eigentlich noch Benziner unter uns?
Wieso? Ach so,
wegen dem Diesel? Wegen dem E10-Kram.
Ach so, ich kann und werde E10 fahren.
Ja, ich habe jetzt auch gestern zum ersten Mal
gewartet.
Mit zittrigen Fingern habe ich zum ersten Mal getan.
Na, der Punkt ist der, eigentlich ist es Blödsinn, weil das ist die Produktion ist auf Kosten von, also die Frage ist, ob es wirklich dann auch energieneutral und CO2-neutral ist, das ist immer noch, steht immer noch im Stern. Das Interessante ist, die haben jetzt festgestellt, wenn du ein modernes Auto hast, was eine sehr gute Motorsteuerung hat, Denn dann können die sogar mit dem E10 mehr weiterfahren als mit dem herkömmlichen Super. Das ist nämlich eigentlich aufgrund des Ethanols hat es eine höhere Oktanzahl, also kann höher verdichtet werden und hat zwar einen niedrigeren Brennwert, kann aber dann wiederum auf den, haben sie einen Test gemacht mit so einem aktuellen Mini, und die waren sehr überrascht, war nämlich so, dass er tatsächlich eine höhere Reichweite hat als mit dem normalen Super. Aber das ist eher, also bei den alten Autos kann es tatsächlich ein Nullsummenspiel sein. Das heißt, du tankst zwar günstiger, verbrauchst aber mehr und dann kommt es aufs selbe wieder raus.
Und wie ist das mit dem Schadstoffausstoß?
Keine Ahnung.
Der neutralisiert sich wahrscheinlich wieder dadurch, dass du mehr verbrauchst.
Ich habe keine Ahnung, ja. Das ist eh so eine ziemlich bescheuerte Angelegenheit gewesen. Ich vermute mal sowieso, dass auf kurz oder lang funktioniert das sowieso nicht mehr mit dem normalen Benzinmotor. Also das ist,
habe ich mal aus, ist doch die Idee nicht schlecht zu sagen, wir mixen da so ein bisschen nachwachsendes Zeug rein.
Ja.
Also eigentlich.
Also ja, wenn man dafür nicht die ganzen Regenwälder abholzen muss,
dann an sich, ja. Das ist nämlich das Problem, dass sie nämlich, ich meine, wenn die garantieren können, dass das alles hier aus dem einheimischer Produktion kommt.
Aus deutschen Landen frischen den Tank.
Oder so, genau.
Wir tanken nur Benzin aus einheimischer Produktion.
Wir tanken nur deutsches Benzin!
Genau, global denken, lokal tanken.
Ja, oder sowas.
Ja, und wie ist das? Und wo kommt das her? Das kommt aus dem Regenwald.
Nee, das kommt offensichtlich hier aus Deutschland.
Wirklich? Weil ich denke auch, sie bauen das hier an. Also ich habe aber jetzt unterschiedliche Sachen gehört. Ich habe ja wie immer wenig Ahnung wirklich, aber
davon reichlich.
Und höre einerseits, es wären tatsächlich lokale Produkte überwiegend. Andere Leute erzählen mir, der Regenwald würde abgeholzt. Also ich weiß jetzt gar nicht, was da war.
Wahrscheinlich beides. Wahrscheinlich sind es lokale Produkte, dadurch, dass Flächen für diesen Anbau verschwinden. Man kann jetzt anderes nichts mehr angebaut werden. Das wird jetzt stattdessen dort angebaut,
wo früher mal der Regenwald war. Also ich meine, haben wir nicht
Kartoffeln, Erdbeeren.
Nee, ja. Wir müssen das so machen mit dem Fluxkompensator. Ich sage nur zurück in die Zukunft, der hat den Mr. Fusion hinten aus seinem Auto gehabt. Das war ein Fusionsreaktor, der einfach mit Biomüll gefüllt hat. War nicht sehr gut.
Echt, daran kann ich mich nicht mehr erinnern.
Zurück in die Zukunft. Der kam noch am Ende. Das Teil 1 kam Doc.
Bringt selbst Teil 1
und Teil 3 durch. Sie sind der Doc kam zurück aus der Zukunft und hatte dann statt Räder hatte er so einen Schwebeantrieb gehabt und dann hat er dann Marty und seine Freundin dann abgeholt. Und ja, und was ist denn, und dann fragten die, was ist denn mit uns, werden wir in der Zukunft, nein, es geht nicht um euch, es geht um eure Kinder, und ich so, Panik. Und in der Zwischenzeit hat er dann immer seinen Mr. Fusion aufgeklappt, hat so eine Bananenschale reingemacht, Joghurtbecher und so, das war dann die Energieversorgung für seinen Fluxkompensator. Ich will sofort auch einen Fluxkompensator haben. Keine schlechte
Idee. Dann wird's aber nicht mehr recycelt und wir werden in absehbarer Zukunft keine Joghurtbecher mehr haben.
Schande auch,
weil alles verfluxt ist. Verfluxt nochmal.
Verfluxt nochmal. Ja.
Aber Bananenschalen,
ja, ist doch okay.
Dann wird aber der Regenwald platt gemacht, um überall Bananenplantagen anzubauen.
Nein.
Und die Bananen werden weggeschmissen, nur die Schalen.
Ja. Sonst geht es aber noch
durch. Neueste Züchtungsergebnisse, Bananen ohne Fruchtfleisch bestehen nur noch aus Schalen.
War jetzt ein guter Witz. Ich voll der Bringer. Ich
könnte mal zusammen was draußen machen. Also
ja,
mit so eine Comedy-Show auf RT1 passt langs noch.
Ja.
Oder?
Hm. Also, ich meine, da war das. Ich meine, Mario Barth hat einen schlechteren Witz und viel mehr Geld verdient. Also so ist es nicht.
Ja.
Das ist nicht erschreckend.
Ja, doch.
Der erzählt immer nur was über seine Freundin.
Und ich muss mir schon vorwerfen lassen, ich hätte keinen Humor, weil ich das nicht mag, was der da erzählt.
Von wem hast du dir das vorwerfen lassen?
Ehemaliger Kollege war
das. Ja, genau, ehemaliger Kollege. Das hätte ich dann auch gesagt.
Ich habe auch gesagt.
Ja, genau. Den kann man mal 5 Minuten ertragen.
Nee, aber dann reicht es auch. 5 Minuten. Also jetzt mal nicht so maßlos übertreiben. Ne? 3 Minuten.
Ja, doch. Also ich meine, manchmal sind. Aber ich meine, es ist halt immer Schema F und es ist irgendwie immer so dasselbe Niveau irgendwie. Also
das finde ich auch. Nee, 3 Minuten lang.
Das Problem ist aber.
Kennt man das Schema und das Niveau hat man.
Guck dir doch die Comedians mal an. Die haben doch alle irgendwie eine Masche und die wird bis zum Erbrechen ausgereizt. Martin Schneider zum Beispiel, ich weiß, den kann ich auch nicht mehr.
Naja, das, also ich finde ja auch nicht lustig.
Das ist mal so für ein paar Minuten. Ist
das kann Mario Barth noch lustiger?
Weiß ich nicht.
Ja. Jetzt mal ohne Lokalpatriotismus gesprochen.
Das ist mir egal, wo die Leute herkommen.
Also mir sagt das nicht so furchtbar viel von diesen sogenannten Komikern. Ich finde das irgendwie auch nicht so wahnsinnig.
Das sind ja auch keine Komiker, sondern
Comedians. Also, ja. Die Comedians. Na, ich weiß nicht. Nee, also da muss ich schon ein bisschen mehr. Also ich meine, es gibt so Leute wie, also den Noor zum Beispiel, finde ich, der bewegt sich so ein bisschen dazwischen. Das finde ich ganz
stimmt, cool. Ja. Ja. Der hat also sowohl intelligente als auch so diese Schenkelklopfer.
Ja.
Ja, aber oder natürlich Frage, Harald Schmidt, ich meine, der zeigt eh, wo es lang geht.
Weiß ich nicht.
Ja, also ich finde, das ist die Referenz irgendwie, oder? Ich meine, an der sich Leute auch ein bisschen messen lassen.
Ja gut, ich meine, das ist natürlich so, der hat natürlich ein bisschen mehr im Hirn als, würde ich mal vermuten, als Mario Barth.
Grundstück.
Ja gut, okay, kann ich sagen, deswegen wird Mario Barth ja auch nie eine Gehirnerschütterung bekommen.
Der hat doch auch
wo nichts ist, kann auch nichts erschüttern.
Irgendeinen Spruch hat der sich doch auch
den er geklaut hat,
lassen.
Der vor 20 Jahren bei irgendeinem Radiosender schon das Motto war, hat er auf sein T-Shirt gedruckt
genau,
und hat sich das als Wortmarke schützen lassen.
Ja, also meine Freundin, wahrscheinlich war das der Spruch. Meine Freundin, Pünktchen.
Einparken! So geht das doch nur die ganze Zeit. Ja. Nee, so kann man sein Programm natürlich auch strecken, indem man jedes Wort fünfmal sagt. Ja, mein Programm dauert 3 Stunden, aber in Wirklichkeit könnte man es komprimieren auf 8 Minuten.
Ja. Ja, aber für 8 Minuten ins Berliner Olympiastadion zu gehen.
70.000. Das ist echt irre, gell?
Das ist ein Weltrekord. Der kassiert, da gibt es ja diesen Comedy-Preis, der kassiert seit Jahren den Preis für den erfolgreichsten Comedian, weil die meisten Karten verkauft, weil er die meisten Karten verkauft.
Ach, daran, danach wird das,
danach wird das gemessen.
Auch sonst, ne?
Ja.
Meine, Qualität können Sie es ja nicht messen.
Das ist schwierig, ja.
Ach, das kann man schon, oder? Wenn man da eine Jury hat und so.
Ach ja,
Kriterien festlegt halt auch, ja, ich meine, Wortwitz,
Intelligenter
Humor,
was
weiß ich was, oder...
Ja, so
was
ist
Mitglieder
der Humor? Dann ist
der Mitglieder der Gesellschaft für deutsche Sprache, ja, dann wäre der gleich hinten drunter.
Ja.
Leider ist mal Deutsch.
Ja. Ich kämpfe ja auch immer gegen die Anglizismen, zumindest da, wo es sinnvoll ist. Das war auch gestern wieder bei so einem Interview so, dann fangen die an, irgendwelche Sprüche zu bringen. Und dann denke ich, warum muss das alles in Englisch sein? Da gibt es sogar keinen Grund dafür.
Why not,
ja, genau. Weil es ist ja nicht so, dass ich kein Englisch könnte und das ist nicht auch, ich verwende das ja auch regelmäßig. Also gegen Anglizismen ist ja nicht grundsätzlich was einzuwenden, aber für bestimmte Bereiche. Ich war mal bei einem Interview, da ging es um eine urfranzösische Automarke, nämlich Peugeot, und deren Claim war dann auch auf einmal in Englisch. Denk, was ist denn das? Die Franzosen, die sonst
so...
Ja, ich habe gedacht, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich meine, ich fand das immer sehr schön, das war, glaube ich, Renault oder wer das hatte, der hat immer so schön in die Werbung...
Kreateur d'Automobile.
Fand ich immer unheimlich cool. Und plötzlich haben die dann einen englischen Spruch, was ist denn das? Das ist doch, das Auto kann man ja nicht mehr kaufen, das ist doch kein französisches Auto mehr, wenn die dann auch noch englische Sprüche machen. Was soll das?
Dann würden die keine englischen Sprüche machen, würde das Auto nur in Frankreich verkaufen und davon können sie anscheinend nicht leben.
Ja, aber ich meine, wir hatten ja neulich die Diskussion schon mal irgendwie mit der Reinheit der Sprache und so Geschichten. Ich meine, ich denke halt mittlerweile ist es auch irgendwie ein bisschen anderes Zeitalter jetzt. Ich meine, wir bewegen uns ja jetzt in Richtung
European Community.
Yeah, baby.
Naja, aber das ist doch nicht mal... Wenn in der European Community, 100 Millionen Menschen Deutsch reden und nur 60 Millionen Englisch, warum sollte man da nicht sagen, Engländer, hallo?
Fang mal an, Deutsch
das
zu lernen.
Das ist kein Event, das,
ja,
sondern das ist...
Das war ja, wenn ich mal meinen Satz zu Ende sagen. Würde ich einfach gerne noch machen. Weil dann wird vielleicht der Gedanke auch klarer. Der Gedanke ist einfach der, dass wir halt eben dann auf einer relativ kleinen Fläche halt Leute haben, die 20 verschiedene Sprachen sprechen. Und was machst du denn, damit das zusammenwächst? Du musst doch irgendwie ein gemeinsame Sprachen irgendwie sprechen. Anders geht's ja gar nicht. Das heißt, man muss Sprachen lernen von anderen Leuten. Und ich meine, so gesehen finde ich das mit den Anglizismen im Grunde genommen besser, wenn du Worte hast, die in 10 Sprachen dieselbe Bedeutung haben, ist eigentlich praktischer für uns auf die Zukunft hingesehen, als wenn jetzt jeder sich ausdenkt, wie man das Wort Computer, dass man Ordinateur sagen muss dazu in Frankreich und in Spanisch, weiß ich jetzt, fällt mir jetzt gerade nicht ein, also eigene Worte irgendwie für alles Mögliche erfinden muss. Deshalb finde ich, das war vielleicht vor 100 Jahren, waren das Gedanken, die Nationalstaatlichkeit und so nachvollziehbar war, aber ich finde, heute passt das nicht mehr in die Zeit.
Haben wir vielleicht aneinander vorbeigesprochen, da gebe ich dir völlig recht, also das finde ich auch völlig in Ordnung. Was ich schlimm finde, ist, wenn ein Laden für Kunstdrucke und Bilderrahmen Arts and More heißt, warum muss der so heißen? Das ist was ich nicht verstehe. Also ich sehe das ein, dass es im in der Kommunikation über bestimmte Themen durchaus Fachbegriffe gibt, die einer Landessprache entstammen, die da vielleicht führend ist. Das war auch mal eine lange Zeit, war das Deutsch. Also es ist nicht so, dass es statisch immer Englisch sein muss. Also ich habe auch nichts gegen die Bereicherung der Sprache durch neue Begriffe. Das ist völlig in Ordnung, solange die, ich sag mal, adaptiert werden. Also man muss sich so assimilieren, integrieren, wie auch immer, dann ist es völlig in Ordnung. Was ich schrecklich finde, ist, dass Leute sehr besonders stark ausgeprägt ist es so im Marketingbereich, schon allein das Wort Marketing, okay, das ist aber in Ordnung, dann, wir haben dann die Target Group gebrieft und wenn ich das schon höre, dann wird mir schlecht. Tut mir leid. Ja. Also dieses Pseudo aufgeplusterte und wir sind ja so hip. Ja.
Also ich meine, bei uns ist es so, dass wir also in der Firma, dass wir uns irgendwie so in Richtung Matrix-Organisation bewegen. Das heißt, du hast also Leute, die zusammenarbeiten, die wirklich da sind, Engländern, Franzosen, Italienern, Deutschen und so, ja. Und ich meine, wenn du da, wie kann denn da die Geschäftssprache sein? Ja, die muss ja so sein. Du musst ja mit solchen Begriffen überhaupt arbeiten. Und ich meine, wenn du dir halt eben auch mal die Werbung anguckst, dann haben wir ja immer mehr auch die Tendenz, dass wir eine Kampagne haben, die auf der ganzen Welt irgendwie läuft, ja, weil... Ja, warum eigentlich? Ich weiß es auch nicht so genau, aber ich meine, die Entwicklung geht immer mehr dahin. Ja.
Wenn man sagt, was da läuft, läuft auch da.
Das ist diese Internationalisierung, finde ich eigentlich eine ganz schöne Geschichte.
Aber ich finde, es ist nicht unbedingt eine Bereicherung der Sprache, wenn man ein Wort wie Event einführt und das dann für 10 verschiedene Sachen nimmt, ein einziges Wort. In der deutschen Sprache hätten wir 10 verschiedene Begriffe dafür und es wird aber ein Begriff genommen, der damit alles abdeckt. Das ist eine Verarmung der Sprache, nicht eine Bereicherung der Sprache.
Also es gibt gute Gründe dafür, bestimmte Sachen zu adaptieren, das will ich gar nicht abstreiten, aber man sollte daraufhin nicht einfach, also das klingt so blöd, so kampflos, einfach alles wegschmeißen. Sprache hat auch, also jetzt nicht nur unbedingt die deutsche Sprache, sondern viele andere Sprachen auch. Also ich weiß ja nicht, wir werden sicherlich nicht die englische Sprache in all ihren Differenzierungen kennen. Also da gibt es mit Sicherheit auch genügend Begriffe, die jetzt den Event in all seinen Facetten beschreiben werden. Also das ist nur das ist hier nicht bekannt. Und dann einigt man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Ob das immer das Richtige ist, weiß ich auch nicht. Das war eigentlich zu bezweifeln. Nee,
klar. Und ich meine, das ist ja schon, Sprache ist ja auch Kulturträger, ganz klar, in ihrer Ausformung und so. Also deshalb hat schon seine Berechtigung, irgendwie diese Sprachen auch, sage ich mal, zu kultivieren. Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite brauchen wir halt eben auch auf die Zukunft gerichtet, müssen wir halt irgendwie damit umgehen, dass wir halt miteinander uns verständigen können, weil das immer mehr die Herausforderung sein wird und auch immer mehr die Normalität sein wird, denke ich. Ja, also auch wohnsitzmäßig oder sowas, ja, dass du in anderen Ländern lebst und so. Also ich glaube schon, wenn wir mal in 50 Jahren gucken, da werden die Leute ganz andere Fähigkeiten zur Fremdsprache haben und es wird, glaube ich, auch mehr gemeinsame Worte geben und das macht dann in so einer Umgebung auch absolut Sinn.
Wenn ich mir das überlege, ich bin Science-Fiction-Fan, lese und gucke gerne dieses Sujet und sag einfach da, also da ist ja oft, gibt es ja utopische Literatur, geht es auch wirklich um Utopien und eine weit verbreitete Utopie ist halt die einer Weltregierung, einer ohne Ländergrenzen und dann hast du natürlich auch im Idealfall nur eine Sprache. Das ist natürlich eine Idealvorstellung. Das ist genauso wie zum Beispiel die Leute jetzt merken, wie praktisch das ist, wenn du in vielen europäischen Ländern mit dem gleichen Geld bezahlen kannst, dass es einfach angenehm ist. Und genauso angenehm wäre es wahrscheinlich, wenn du in den Ländern, wenn es diese Länder einfach in der Form gar nicht mehr gäbe, sondern dass einfach du gehst hin, wo du hin willst und sprichst dort die gleiche Sprache, kannst mit den Leuten reden, das ist einfach okay. Das eine Seite der Medaille, das heißt, das ist schon sehr schön, also sehr angenehm, also erleichtert dir das Leben und macht es auch faszinierender oder einfacher, woanders hinzugehen. Nur auf der anderen Seite verlierst du auch eine ganze Menge. Die ist immer nur eine Frage, die ich mir auch stelle, also was, wenn man das gegeneinander abwägt, also ist es, was ist wichtiger? Ist es wichtiger, dass ich jetzt, egal wo ich bin, arbeiten, ins Kino gehen kann, ins Theater gehen kann, alles verstehe, also wo alles das identisch ist, oder ist es besser, wenn ich eben diese Differenzierung habe? Schönes Beispiel, ich glaube, es war sogar auch von Dieter Nuhr ein Witz, wo er sagte, ich habe mich da mit meinem Kumpel getroffen, ich habe gesagt, komm, wir treffen uns in der Fußgängerzone gegenüber vom McDonald's, da neben H&M und Esprit und Nordsee, und er war in Bielefeld und ich in Magdeburg. Ja, weil das alles so austauschbar ist.
Absolut.
Und die Frage ist natürlich, wie ist das, wenn ich jetzt diese Differenzierung, also auch diese kulturelle Differenzierung einfach wegnehme? Haben wir dann Entropie? Wird das alles so eine graubraune Masse? Das ist die Frage, die ich mir halt dann auch stelle.
Ich finde, die Frage ist halt auch, inwieweit beeinflusst die Sprache, wie die Leute sind. Mhm. Auch allein der Klang der Sprache und wie Sachen ausgedrückt werden und so.
Das sagen ja viele, die deutsche Sprache ist so hart und weiß ich, würde ich jetzt auch nicht so sehen, aber ein Beispiel ist, wenn du
oder Japanischen,
also, die sind immer sehr ähnlich, deswegen haben die wohl auch ganz gut zusammengearbeitet damals im Zweiten Weltkrieg. Nein, denk mal an Der große Diktator, Charlie Chaplin Film, wo er diese deutsche Rede Ritz, Pritz, Fritzen, Witzen, Hotz, Trotz, Wotz, Wotz so spricht und dann irgendwie sehr klar ist, dass es Deutsch sein soll. Ja. Und wenn du auf der anderen Seite dann irgendwie Italiener mit ihrer sehr melodiösen, gestenreichen Sprache siehst, reden die halt anders, weil die das melodiös auch noch irgendwie mit Armen, Beinen und was auch immer rhythmisch begleiten. Das ist einfach insofern ein interessantes Thema, sollte man vielleicht, gibt es bestimmt auch schon Forschungsarbeiten ohne Ende drüber, aber ob Sprache auch, die Sprache an sich, deine Einstellung vielleicht sogar beeinflussen.
Also, wo du sagst, Japan, und ich finde Deutschland und Japan haben da in vielerlei Hinsicht einiges gemeinsam.
Ja, dass sie geglaubt haben, sie sind die Herrenrasse, ja.
Nee, aber auch was dieses geordnet und so betrifft, ja. Ich meine, das siehst du ja jetzt gerade in dem Chaos, was da ist, herrscht da trotzdem echt eine Ordnung, wo du echt nur staunen kannst eigentlich, wie die das so hinkriegen.
Ich glaube auch nicht, dass du das mit Deutschland
vergleichen kannst. Ich wollte gerade sagen, also wenn hier das passiert, dann sieht das mal ein bisschen anders aus.
Nicht, aber dass es in Deutschland zum Beispiel ein Ordnungsamt gibt, das passt da wie Faust aufs Auge irgendwie.
Das Ordnungsamt.
Ich glaube, das gibt es in keinem anderen
Land. Ich will auch ein Ordnungsamt, vor allem in meiner Wohnung will ich ein Ordnungsamt haben.
Ist ja schon sehr anders. Ich meine, durch die Insellage, diese, dass sie sich auch immer sehr stark abgeschottet haben in der Vergangenheit und so, ist es ja schon sehr homogen irgendwie auch alles. Mhm. Ja. Und ich meine, hier bei uns empfinde ich die Gesellschaft nicht als sehr homogen. Mhm. Also die haben da klare Regeln und klares Wertesystem. Das ist bei uns ja, wenn du hier 10 Leute nimmst, da hast du 10 verschiedene Vorstellungen, Wertesysteme und so weiter.
Prägt sich das irgendwie anders aus?
Ja, wir sind in, ja, naja gut, die Gesellschaft
ist viel stärker. Und dann fahre ich auch zuerst so. Und das, ich finde, das kannst du durchaus miteinander vergleichen, ne? Das ist so, das steht da so, so ist das Gesetz und dann mache ich das auch so.
Das ist halt Individualismus versus Kommunismus, oder wie das heißt.
Ja, aber ich meine, das kannst du mit Japan durchaus
vergleichen. Wie nennt man das? Aber Individualismus, würde ich sagen, ist bei uns, ja, da ist halt der einzige wichtige als die Masse oder die Gesellschaft. Und da ist halt die Gesellschaft wichtig, ja, dass du dich da reinfindest. Ja, und das Individuum zählt im Grunde nicht wirklich viel.
Die Borg. Die
Borg, ja. Wir sind die Borg.
Resistance is futile.
Achso. Du wurdest noch nicht assimiliert.
Offensichtlich nicht. Ja, die Kopfhörer kann man noch abnehmen. Die sind nicht integriert. Wir sind die Borg. Ja. Stimmt. Ich sollte mal wieder einen Star Trek-Film gucken.
Und erstaunlich finde ich dann schon, dass ausgerechnet Japan das Land ist, das als erstes, jetzt ziehen auch Südkorea und China und so nach, aber Japan so das erste Land war, das so eine eigenständige Kultur hat und aber auch so auf europäische Kultur abgefahren ist, richtig, mit der klassischen Musik und sowas. Mhm. Ja, das waren ja wirklich die Ersten, die sowas sich
ist aber in wirklich Asien vorgenommen wirklich haben. Allgemein üblich. Also die finden gerade erstaunlicherweise gerade deutsche Komponisten sind die absolut faszinierend. Ist so, ja. Also ich finde es mal erstaunlich, die wissen erstaunlich viel über europäische Geschichte, während wir über japanische Geschichte ja praktisch nichts wissen. Ja, da gibt es so einen Kaiser.
Naja, Anspruch war mal, also ich meine,
es war mal so
Leute im Raum, die haben sich damit schon befasst.
Ja, aber so im Großen und Ganzen, frag doch mal rum. Ich meine, das ist ja nicht repräsentativ hier. So. Weil wir sind sehr repräsentativ, finde ich, aber... Ja, guck mal, aber wenn ich nehmen wir mal selbst, die Verteilung, es wären maximal 30% hier. Ja. Oder hast du dich mit japanischer Geschichte auseinandergesetzt?
Nicht ins Detail, aber ich weiß,
immerhin
weiß ich zu sagen, okay, das ist Japan und das ist China, wo andere Leute sagen, ach, das ist doch alles ein und dasselbe.
Ja. Vor allem, was ich sehr interessant finde, es gibt ja erst immer diese blöden Sprüche nach dem Motto, die sehen doch alle gleich aus. Das ist was ich nie verstanden habe. Die sehen natürlich nicht gleich
aus. Doch, das kann ich schon verstehen. Nein. Ja. Und doch, also ich meine, ich glaube, dass wenn die Chinesen hier nach Europa kommen, dann denken sie auch hier, die Langnasen alle. Ich meine, was halt auch nicht wirklich hilft, ist, dass die Asiaten halt alle selbe Haarfarbe haben. Ja, ich meine, das.
Wir haben mittlerweile auch nicht mehr, weil da gibt es ja chemische
Unterstützungsmittel.
Ist
schon klar. Aber ich meine, das ist schon ein Stück weit so. Also ich glaube tatsächlich, dass es, oder auch wenn du schwarze siehst, dass im Prinzip am Anfang, was dir einfach auffällt, ist, der ist schwarz. Ja, und wenn du da halt zwei siehst, dann kannst du sie vielleicht nicht so unterscheiden. Und erst wenn du ein bisschen mit den Leuten zu tun hast, dann siehst du genauer die Unterscheidungsmerkmale. Ich meine, natürlich sind die genau so individualistisch.
Ja, die haben auch eine Nase und zwei Ohren, zwei Augen, Mund.
Ja, die sind alle gleich.
Aber ich oft, aber so auf den ersten Blick nicht genau hingeschaut. Ja, ist halt schon so, dass es einem so vorkommt. Einfach weil wir nicht so gewöhnt sind, diese Gesichter zu unterscheiden, glaube ich. Das ist, glaube ich, der Hintergrund.
Und ich glaube, umgekehrt vermute ich einfach mal, wird es denen ganz genauso gehen.
Wobei sie es ein bisschen einfacher haben. Okay, der hat blonde Haare, der hat dunkle Haare.
Der hat gar keine
Haare. Genau. Gut, das geht bei denen auch noch.
Ja, aber erstaunlich, was haben die relativ...
Oder kann da nicht was dran sein? Oder ist es
einfach Chauvinismus?
Nö, ich meine, das ist halt die Umwelt, in der du aufwächst, die prägt natürlich auch deine Wahrnehmung.
Ja, das stimmt.
Und die Wahrnehmung ist natürlich
ein
sowieso...
schlauer Spruch.
Ja, die Wahrnehmung ist natürlich sowieso auch so ein etwas zweischneidiges Schwert. Dein Gehirn gaukelt dir ja auch oft was vor. Und
da gibt es ganz selektive
Wahrnehmung und so, weil wenn du wirklich allen Input, der jetzt kommt, verarbeiten würdest, würdest du ja nach einer Woche durchdrehen.
Oder noch eine Stunde, was weiß ich, je nachdem, wo du gerade bist. Aber du musst zwangsläufig filtern, denn aus diesem ganzen Datenstrom kommen ja nur wenige Sachen wirklich dann da an, wo sie gespeichert werden. Und das Interessante ist, wenn du du musst ja einfach auch selektiv wahrnehmen, damit du schnell etwas erfassen kannst. Also mir ist es jetzt neulich ergangen, ich war bei einem Kunden, die haben eine neue Adresse, sind da gerade erst eingezogen, da war so ein riesen Klingelbrett und ich habe nach der Adresse gesucht, nach dem Klingel gesucht. Ich habe das nicht gefunden. Also ich habe dreimal wirklich von oben bis unten durchgeguckt, das nicht gefunden. Und wie sich nachher herausstellte, war die Klingel doch dort drauf, nur fing der Name mit was ganz anderem an. Weil das zwei Firmen in einem waren und ich nur zu der einen wollte, das war Baden TV, hieß die Firma, wo ich hin wollte, und da stand 1A Agentur oder sowas, und das ist sozusagen der Betreiber von diesem Laden. Und dann habe ich sofort aufgehört zu lesen, sozusagen, nachdem da ist nicht Baden TV und rauf und runter, habe ich es nicht gesehen. Also es ist einfach so, manchmal blendest du einfach Informationen
aus. Frauen würden jetzt sagen, typisch männlich.
Aber es gibt auch diesen schönen Versuch.
Wieso? Das würde ich jetzt erklärt haben.
Naja, sagt man doch, Männer schauen in den Kühlschrank und finden die Butter nicht, weil sie nicht da steht, wo sie immer steht.
Ja.
Und machen den Kühlschrank wieder zu und sagen, es ist keine Butter drin. Während Frauen den Kühlschrank aufmachen und dir sofort, vielleicht nicht sofort, aber die machen den Kühlschrank wieder zu und können dir dann aufzählen, was alles im Kühlschrank ist und wo es steht.
Glaube ich nicht. Das ist aber auch eine sehr selektive Wahrnehmung, die du da hast. Also nicht repräsentativ.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob das wissenschaftlich bewiesen
ist. Genau. Wahrscheinlich nicht, ja.
Ja, so, Entschuldigung, ich habe mich hier unterbrochen.
Ich war nur dieser Versuch, das finde ich echt eine ganz spannende Geschichte. Und zwar, wir haben einen Versuch gemacht, wo man Amerikaner und Japaner vor Aquarien gesetzt hat, ja, also mit irgendwie Fischen drin und hat die, also Land, so Wasserlandschaft mit Pflanzen, Steinen, Zeug, Fische, ja. So, dann hat man die sich das anschauen lassen, hat man sie hinterher gefragt, was sie gesehen haben halt eben, ja. Und dann war schon sehr interessant, dass sie unterschiedliche Beobachtungen waren, weil den Amerikanern sind halt die Fische, da waren große und kleine, schnell und langsam und so, ja. Den Japanern sind viel mehr, also worüber sie berichtet haben, die haben über ganz andere Dinge berichtet. Also die haben über die Steine, über die Pflanzen berichtet, die haben über dieses, also die haben, sage ich mal, mehr ganzheitlich das aufgenommen, und wohingegen die Amerikaner, und ich meine, da sage ich nur Krach, Bum, Peng, halt eben die bewegten Dinge halt
in erster Linie
halt eben wahrgenommen haben. Nee, aber ich meine, ich glaube schon, also das drückt sich, ja, aber ich meine, guck dir doch mal die Filme an. Also ich finde schon, da findet sich das ein Stück weit wieder. Ich meine, das ist jetzt vielleicht eine gewagte Theorie, aber das finde ich schon, dass du ein anderes Aufnahme-Wahrnehmungsverhalten hast als bei den Japanern.
Und das finde ich eine ganz interessante
Sache. Ich halte das für ganz absolut nachvollziehbar.
Guck mal, wie ich schon sagte, deine Umgebung prägt deine Wahrnehmung. Das ist doch klar, wenn ich irgendwo, was ich in der Südsee groß werde, wo immer schönes Wetter ist und immer nur Sonne auf, Sonne unter, Sonne auf, Sonne unter, alles so etwas Gleichförmiges. Das Klima ist immer so identisch, es gibt keine Dämmerung richtig, es ist immer so dieses,
wie sich wie dann... hab mal Ideen für einen Actionfilm.
Ja, super. Aber ich meine, hier vergleichen wir jetzt zwei Industrienationen miteinander und trotzdem ist es
so... Aber die haben eine völlig andere kulturelle Herkunft. Ja, also du musst es aber auch, das ist auch schon der Punkt. Und nochmal zum Thema selektive Wahrnehmung. Wie viel du ausblenden kannst, ist ein sehr schönes Experiment gewesen. Die haben Leuten gesagt, beobachtet bitte dieses Basketballspiel, und was uns wichtig ist, wer hat wie oft den Ball von welcher Mannschaft. Und während dieses Basketballspiels läuft ein als Gorilla verkleideter Mensch einmal quer übers Spielfeld. Also jeder sieht das sofort. Und die haben dann, nachdem diese 10 Minuten Spiel vorbei waren, haben die Leute wieder geholt und haben gesagt, so, und was sagen Sie zu dem Gorilla? Gorilla? Was für ein Gorilla? Die haben den nicht wahrgenommen.
Ja, aber es ist ein bisschen anders. Also es ist eine Mannschaft in weißen Shirts, ja, und eine Mannschaft in schwarzen. Ja. Genau. Und sie sagen, der eine Hälfte für den Raum wird geteilt in zwei Gruppen. Die eine Gruppe sagt, bitte achtet auf die weißen Spieler, ja, und die anderen bitte achtet auf die schwarzen Spieler. Aha. Und zählt die Zahl der Ballkontakte.
Ja, das ist der
Auftrag, genau, den man bekommt. Ja. So, und das und dann hinterher fragen sie die Leute, wie viele Ballkontakte habt ihr denn gezählt? Wie viel habt ihr denn gezählt? Ja. Und dann fragt man halt die weißen Leute, ist euch irgendwas aufgefallen? Und ich meine, denen ist überhaupt nichts aufgefallen. Mhm. Und die Leute, die aber die schwarze Truppe sehen, glaube ich, die haben den Gorilla gesehen.
Also das ist ganz interessant. Leute, das wirklich,
das heißt, worauf du achtest, ja, das bestimmt wirklich auch das, ja, was du siehst. Ja.
Mach doch mal folgendes Experiment, was mir immer aufgefallen ist. Ich bin ja immer sehr viele unterschiedliche gebrauchte Autos gefahren. Und in dem Moment, wo du ein Auto hast, siehst du dieses Auto überall auf den Straßen. Also wenn es nicht ein absoluter Exot ist. Ja, ah, guck mal, da schon wieder so einer, wieder einer. Wer dir vorher geht, das am Arsch vorbei. Ja. Weil ein bisschen schwieriger wird es, wenn du so einen Maybach fährst oder... oder Lamborghini, dann wird es schwieriger, aber selbst dann wahrscheinlich würdest du mehr sehen als vorher. Ach je.
Ja, das ist so.
Also, selektive Wahrnehmung, da könnten wir eigentlich auch noch mal eine Stunde
drüber. Gab es mal so ein Buch mit der 23 irgendwie? Kennt das jemand?
23,
nee, 22. Genau, da gab es auch einen Film später, so Illuminati, Geheimbühne, ja, und so. Genau. Und da spielt halt auch eine Rolle die Zahl 23, die irgendwie für Zersplitterung steht, weil sie sich nicht teilen lassen mehr und so, ja.
Ja, da gibt es mehrere.
Und dann gibt es irgendwie diese Theorie, dass dann halt eben überall die 23 versteckt ist in was weiß ich was. Und ich meine, wenn du dann anfängst, wenn du dieses Buch halt liest, ja, und ich meine, du fängst da an, dann drauf zu achten, dann siehst du das halt wirklich überall, dass, ja, die 23, okay, halt tatsächlich überall irgendwie sich wiederfinden lässt. Ja. Und so. Das ist schon eine ganz, ganz spannende Geschichte. Aber ich meine, geht es da um, ja, darum, dass du halt, wie du deinen Kopf programmierst und wie das dann einfach die Wahrnehmung auch verändert. Mhm. Ist schon so eine Sache, ne, der Kopf.
Ja. Ja, schon spannend, was man da machen kann. Ja, wie man die Leute auch veräppeln kann. Das ist schon...
Man sich selbst veräppeln kann.
Ja, das funktioniert erstaunlicherweise aber wirklich. Bei mir zum Beispiel ist es so, ich habe eigentlich nie Kopfschmerzen. Weil ich mal einmal als Jugendlicher einen Fernsehbericht gesehen habe über das Gehirn. Und da hieß es, das Gehirn hat keine Schmerzrezeptoren. Sag ich, prima, kann ich keine Kopfschmerzen haben. Wenn da nichts ist, was Schmerz empfinden kann, kannst du keine Kopfschmerzen haben. Ganz einfache Regelung. Und selbst wenn ich jetzt so diesen Anflug von Kopfschmerzen habe, dann muss ich mir das einfach nur sagen und die sind weg. Es ist wirklich, es klingt albern, aber es ist wirklich so, es funktioniert. Also Autosuggestion ist ein unglaublich mächtiges Werkzeug, glaube ich.
Das könntest du mir mal beibringen.
Ich habe echt wirklich nie Kopfschmerzen. Also wenn, dann vielleicht mal 5 Minuten oder so, dann ist vorbei.
Echt? Nee.
Oder man macht so autogenes Training, so ein bisschen Entspannungsübung und sowas. Das hilft unheimlich. Also dieses Wort finde ich zwar schrecklich, weil es wieder ein Anglizismus ist, aber an sich, es beschreibt es sehr gut, dieses sogenannte Powernapping. Also dieses schnell erholen in kurzer Zeit. Das ist super.
Ja, wie lange nappst du da so?
So, 10 Minuten, Viertelstunde.
Und dann wachst du von alleine auf oder stellst du den Wecker?
Nee, wach ich von alleine auf.
Okay.
Das ist auch schon so, was ich merke, zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich fahre ungern lange Strecken Auto, weil ich da echt müde werde. Also ich finde es echt ermüdend. Und wenn man dann merkt, okay, jetzt wird es gefährlich, also jetzt setzt du dieser Sekundenschlaf, hätte ich fast gesagt, mal ein, dann rechts ranfahren, eine Viertelstunde wirklich pennen, also Sitz nach hinten lehnen, Augen zu und weg, und dann ist es super, bin ich super fit. Klappt ganz gut. Gibt es jetzt übrigens ein Auto aus Zuffenhausen? Nee, wo kommen die her?
Die Werbung habe ich jetzt vor kurzem gesehen, wo diese
Da leuchtet so eine Kaffeetasse dann auf, wenn du einschläfst. Ups.
Wo diese Frau dann da rechts ranfährt und in die Bar geht und kommt da rein und hast du die Werbung mal gesehen?
Nee, nee, nee.
Irgendwie in Amerika hat so eine Rockerkneipe mit Billardtisch und martialischem Gehab und alles und so.
Die Rocker tanzen aber irgendwie Engtanz oder sowas.
Nee, ihr schlagartig hört die Musik auf, alle gucken sie an und sie fühlt sich völlig fehl am Platz und geht auf den Tisch zu und da steht eine Tasse Kaffee und dann kommt dann halt so ein Businessman da auf sie zu und meint, na, haben wir auch so ein. So ein